ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Der Podcast mit dem Neuesten aus der Region.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Ann-Christine Schenten und wir blicken jetzt zu Beginn erstmal auf das große politische Thema in Berlin heute, nämlich die neue Verwaltungsreform. Zuletzt war ja bei der Berliner Verwaltung viel gemeckert worden. In den letzten 2 Jahren aber haben CDU, SPD, Grüne und Linke eine große Verwaltungsreform erarbeitet und heute im Abgeordnetenhaus beschlossen. RBB24 Landespolitikreporter Jan Menzel mit den Einzelheiten.
Vom durchgeschlagenen gordischen Knoten, dem bis dato gefesselten Verwaltungsgulliver Berlin und sogar davon war in dieser Debatte im Abgeordnetenhaus die Rede.
Dies ist eine Reform des gesamten demokratischen Spektrums in diesem Haus. Und die Bedeutung, dass wir 4 Fraktionen bei diesen grundlegenden Fragen gemeinsam handlungsfähig sind, die kann in diesen Zeiten kaum überschätzt werden. Und ich sag mal, das ist eine demokratische und es ist auch eine antifaschistische Verwaltungsreform.
Tobias Schulze, Fraktionschef der Linken, hat damit nicht nur die Lacher auf seiner Seite, sondern auch einen Punkt. Über Monate haben Senats- und Bezirksvertreter sowie Politiker aller Abgeordnetenhausfraktionen außer der AfD gemeinsam gesessen, gebrütet und gerungen, um eine Verwaltungsreform hinzubekommen. Sie konnten dabei auf die Vorarbeiten von Vorgängersenaten zurückgreifen, aber diesen Prozess abgeschlossen hat er, der regierende Bürgermeister Kai Wegner, CDU.
Berlin bekommt heute ein echten Modernisierungsschub. Ja, ein Modernisierungsbooster. Ich freue mich darauf, aber ich weiß auch, dass die Arbeit jetzt erst so richtig losgeht.
Das Fundament, so Wegner, sei gelegt mit der Änderung der Landesverfassung und einem Verwaltungsstrukturgesetz. Beides bringe klarere Zuständigkeiten von Land und Bezirken, eine Einigungsstelle, die Konflikte zwischen den Ebenen schnell auflösen soll und besonders wichtig, das Konnexitätsprinzip, wonach Bezirke für Aufgaben zwingend die nötigen Ressourcen in Mitarbeitern oder Geld bekommen sollen. Doch bei aller fraktionsübergreifenden Zufriedenheit Wasser in den Wein goss Grünen-Fraktionschefin Bettina Jarasch. Sie erinnerte den regierenden Bürgermeister daran, dass die von ihm versprochene, funktionierende Stadt noch immer auf sich warten lässt. Stichwort Bürgerämter.
Und wenn schon ein Termin bei einer Behörde nötig ist, dann wollen wir alle unsere Anliegen da auf einen Rutsch erledigen können. Warum nicht auch beim Termin im Jobcenter gleich den Personalausweis verlängern? Das Zauberwort dafür heißt Digitalisierung. Und die Es ist aber nicht gut bestellt. Die Budgets dafür werden gerade überall runtergefahren.
Dass fehlendes Geld am Ende auch die Verwaltungsreform konterkarieren, sogar kaputt machen könnte, diese Warnung hatte der linke Tobias Schulze für die schwarz-rote Koalition parat. Er verlangte, die Bezirke finanziell gut auszustatten, statt Mittel zu kürzen. Einen ganz anderen Ton schlug dagegen die AfD-Fraktionsvorsitzende Christine Brinker an. Ihre Fraktion war an der Verwaltungsreform nicht beteiligt und Brinker lässt kein gutes Haar an den Ergebnissen.
Wenn man ernsthaft eine Verwaltungsreform angehen will, muss das in der Konsequenz heißen: unbedingter Bürokratieabbau. Mit Verlaub, wo soll der denn hier sein?
Dass es darum geht, in den kommenden Monaten eine Aufgabenkritik durchzuführen, die Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes mitzunehmen und Reformen Schritt für Schritt umzusetzen, hatten Redner der 4 anderen Fraktionen zuvor mehrfach betont. Populistische Schreihälse von rechts, so der regierende Bürgermeister Wegner, brauche man dafür aber nicht.
Jan Menzel über die neue Berliner Verwaltungsreform. Weiter nach Brandenburg. Die Regierungskoalition in Brandenburg hat bei den Menschen im Land viel an Zustimmung verloren. Würde heute der Landtag gewählt, würden SPD und BSW die Mehrheit deutlich verfehlen. Das zeigt der aktuelle Brandenburg-Trend, eine Umfrage von Infratest DMAP im Auftrag des RBB. Unser Reporter Nico Hecht mit Reaktionen.
-5 Punkte zur Umfrage im Dezember, nur noch 23% Zustimmung für die SPD in Brandenburg. Das schmerzt, gibt Generalsekretär Kurt Fischer zu. Er könne aber auch verstehen, dass es einiges gab, mit denen die Bürger zuletzt nicht zufrieden waren.
Wenn man an die Herausforderungen und Turbulenzen der letzten Wochen denkt, sicherlich auch an einen nicht einfachen Haushalt, wo ja auch gespart werden musste. Und zugleich färbt ja auch in gewisser Weise immer der Bundestrend ab, wo wir deutlich schlechter dastehen.
Mit Turbulenzen meint Fischer unter anderem die Kritik an der zurückgetretenen SPD-Innenministerin Katrin Lange und ihren Umgang mit dem Verfassungsschutzchef Jörg Müller, den sie entließ, nachdem der, solange es Erklärung ihr zu spät berichtet hätte, über eine Hochstufung des AfD-Landesverbandes als gesichert rechtsextrem. Auch Ministerpräsident Dietmar Woidke hatte lange der Ministerin beigestanden. Mit knapp über 50% sind nun auch so wenige wie noch nie zufrieden mit seiner Arbeit. Finanzminister Robert Krumbach meint, dass sicher auch eine Rolle gespielt habe, dass die Koalition lange ohne Haushalt kaum gestalten konnte. Sein BSW ist um 3 Punkte auf nur noch 9% abgerutscht. Seit letzter Woche aber stehe der Haushalt und nun könne man sich beweisen. Die AfD hat ihren Zuspruch steigern können, liegt als stärkste Kraft jetzt bei 32%, was trotzdem noch von dem eigentlichen Ziel ein ganzes Stück entfernt ist, wie der parlamentarische Geschäftsführer der Landtagsfraktion Dennis Holoch sagt.
Unser Ziel ist die Alleinregierung in Brandenburg. Das haben wir ganz deutlich artikuliert. Wenn das nicht möglich ist, werden wir selbstverständlich auch mit Partnern zusammen regieren in diesem Land, die unseren Kurs gewillt sind mitzutragen. Aber es steht ab heute fest, ohne die AfD ist eine Regierung in Brandenburg unmöglich.
Die CDU konnte von der Unzufriedenheit mit der Landesregierung kaum profitieren, rutscht um 1 Punkt auf 14% ab. Am deutlichsten gewonnen hat die Linke. Deren Vorsitzender Sebastian Walter meint, die Brandenburger würden nun erkennen, dass SPD und BSW die falsche Politik machen würden. So erklärt Walter ein Plus von 5 Punkten für die Linke, die damit bei 9% liegt. Ein Votum, mit dem die Brandenburger bestätigen würden, dass nach dem Scheitern seiner Partei bei den Landtagswahlen letzten Herbst eine echte soziale Stimme im Parlament fehlen würde.
Aus Potsdam war das Landespolitik-Reporter Nico Hecht. Und noch etwas hat der neue Brandenburg-Trend offenbart. Und zwar, dass die übergroße Mehrheit der Brandenburgerinnen und Brandenburger will, dass das Deutschland-Ticket fortgeführt wird. Mehr dazu von rbb24-Landespolitik-Reporter Thorsten Südow.
Regionalbahn und Bus preiswert und umweltschonend mit dem Deutschlandticket nutzen. Für zehntausende Leute im Land Brandenburg ist das Alltag. Auch am kleinen Bahnhof Beitz in Potsdam-Mittelmark.
Für mich sehr bequem, weil ich kann jetzt mit dem Bus, mit der Bahn, das ist eigentlich super für mich. Und mein Arbeitgeber zahlt noch was dazu. Noch besser kann ich nicht fahren. Und wenn wir im Urlaub sind, wir brauchen nicht gucken wegen der Fahrkarte.
Ich denke, das ist gerade im ländlichen Bereich sehr wichtig. Ist der Zug schon echt wichtig und auch das Ticket sehr wichtig für die Leute, dass es bezahlbar ist.
Das ist die beste Variante bisher, wie der öffentliche Nahverkehr gestärkt wird.
3/4 der im Brandenburg-Trend befragten etwa 1200 Brandenburger sind dafür, dass das Deutschland-Ticket im kommenden Jahr beibehalten wird. Noch höher, bei 81%, liegt der Deutschland-Ticket-Zuspruch unter den 16- bis 49-Jährigen und bei den Einwohnern von Potsdam, Cottbus, Frankfurt-Oder und Brandenburg an der Havel. Im Januar gab es die letzte Preiserhöhung für das 58-Euro Deutschland-Ticket und damit nähert sich der Monatspreis für nicht wenige Brandenburger der Schmerzgrenze.
Also maximal noch 10 Euro mehr und dann, glaube ich, würde ich auch überlegen, ob ich das noch mache.
Ich halte durchaus einen Ticketpreis von 80, 90 Euro auch für gerechtfertigt.
Ja, das ist schon fast erreicht, die Schmerzgrenze. Ich denke mal so bei 65 Euro.
Das Land Brandenburg werde das Deutschland-Ticket in den nächsten Jahren ausreichend finanzieren, so Verkehrsminister Detlef Tabbert vom BSW, mit 28 Millionen Euro im Jahr.
Aus meiner Sicht sollte das Deutschland-Ticket ein attraktives Angebot bleiben. Dort sind 58 Euro eine gute Grundlage und perspektivisch auch in den kommenden Jahren sollte es keinen Fall über 70 Euro kosten.
Etwa 296.000 Deutschland-Tickets sind im April im Land Brandenburg verkauft worden. Morgen beraten die Verkehrsminister von Bund und Ländern über die Finanzierung des Deutschland-Tickets ab 2027.
Und das ist auf jeden Fall in Brandenburg immer noch sehr beliebt. Vielleicht ist das Deutschland-Ticket auch ein Mittel, um zu verhindern, dass immer mehr junge Menschen im Osten Deutschlands die ländlichen Regionen verlassen. Dieser Trend zeigt sich nämlich seit Jahrzehnten in der Statistik und ist nun auch Thema einer neuen Studie. RBB 24 Inforadio-Reporter Felix Leitmeier hat sich das näher angeschaut.
Wer in einer ländlichen Region im Osten lebt, zieht oft in große Städte oder in den Westen. Laut Statistischem Bundesamt haben zu Anfang der 90er noch 4,5 Millionen junge Erwachsene im Osten gelebt. Im vergangenen Jahr waren es nur noch 2,7 Millionen. Der wichtigste Grund für einen Wegzug ist die Ausbildung. Das zeigt eine Studie des Berlin-Instituts. So war es auch bei Caroline Ring aus Beeskow im Osten Brandenburgs. Ihre Familie wohnt hier in fünfter Generation. Doch mit 18 zog sie das Studium nach Berlin.
Mein Berufswunsch war schon immer Journalistin und deshalb war eigentlich auch klar, dass ich raus aus Beeskow muss und die Welt sehen und erstmal Geschichten aus der Welt recherchieren möchte.
Es schadet den Gemeinden, wenn junge Menschen fehlen, sagt Florian Breitinger vom Berlin-Institut. Er und seine Kollegen haben rund 30 junge Ostdeutsche zwischen 18 und 34 befragt.
Das Problem ist, wenn der Anteil junger Menschen gering ist, und das merken wir jetzt schon in einigen Teilen in Ostdeutschland und auch in Brandenburg, dass eben Arbeitskräfte fehlen, dass die Ausbildungsplätze nicht nachbesetzt werden können. Es ist aber auch die Gefahr, dass eine Art Teufelskreis entsteht, dass, wenn junge Leute wegziehen, das Angebot für junge Leute zurückgeht, weil es nicht mehr lukrativ ist, und dadurch wird die Region noch unattraktiver und das befeuert weiteren Wegzug.
Um junge Menschen zu halten, müssten Kommunen vorausschauend planen, sagt der Forscher. Außerdem sei es wichtig, dass Bus und Bahn funktionieren, dass es Jugendzentren gibt und dass die Jungen bei der Politik mitmachen dürfen.
Nach einem Wegzug sind dann beispielsweise Dinge wichtig, wie mit den eigenen Standortvorteilen zu werben, darauf aufmerksam zu machen, dass man familienfreundlich ist, dass man die Nähe zur Natur hat und eben diese Vorteile gegenüber den Städten herauszustellen.
Das helfe, damit viele zurückkehren. Bei den 30- bis 34-Jährigen würden aktuell sogar mehr Menschen vom Westen in den Osten ziehen als umgekehrt. Gerade um eine Familie zu gründen. So war es auch bei Caroline Ring aus Beeskow, als sie 34 war.
Ja, mit der Geburt des ersten Kindes haben wir uns natürlich Gedanken gemacht, wie und wo wollen wir leben. Und da kam wieder Beeskow ins Spiel. Die Uroma hier, die Oma hier, tolles Wohn- und Lebensumfeld. Und so kam die Entscheidung, wieder zurückzugehen.
Mittlerweile ist sie hier Stadtverordnete und Pressesprecherin. Für ihre Kinder wünscht sie sich, dass sie es ihr gleich tun. Raus in die Welt und wiederkommen.
Der Bericht von Felix Leitmeier.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Ich bin Carola Welt. Es soll ein Festival der besonderen Art werden, mit Bands aus einem Land, das es schon lange nicht mehr gibt. Popkultur Ost, das Klassentreffen der Ostmusik, so der Titel. Stattfinden wird es in Neuruppin ab morgen Nachmittag. Mehr als 17 Bands mit ostdeutschen Wurzeln werden auftreten und den Ostrock zu neuem Leben erwecken, darunter Silly, Rockhaus oder Chicorée. Auf einer der Bühnen sitzt ein Mann mittleren Alters und prüft einen Plattenspieler, Mario Geiermann. Er hatte die Idee für das Festival.
Weil es ist wirklich wichtig. Also es ist überhaupt wichtig gewesen und jetzt finde ich es ganz besonders wichtig, in einer Zeit, wo diese Identität der Menschen, die hier im Osten gelebt haben, die haben ja auch ihre Erlebnisse gehabt und die haben ihre Jugend gehabt und die haben sie nun mal im Osten gehabt und die haben sie nun mal mit der Musik gehabt. Das ist einfach ein Klassentreffen, wo man trifft sich und man tauscht sich aus über die Dinge, die man als Jugendlicher oder als denn junger Erwachsener erlebt hat.
Mario Geiermann ist Musikmanager aus Schöneiche. Seine Lieblingsband aus Jugendzeiten wird auch dabei sein, Karussell. Inzwischen aber mit einem neuen Frontmann.
Wir wecken
Mit dem Festival hat er sich einen Traum erfüllt.
Gibt so manchmal so Tage, wo ich mich dann früh morgens beim Kaffee kneife und denke, ey, was machst du jetzt hier eigentlich? Das ist schon irgendwie verrückt.
Ort der Veranstaltung ist der Hangar 312 auf dem ehemaligen Militärflughafen in Neuruppin. Noch ist viel zu tun auf dem Gelände. Regenplanen werden angebracht. Es wird zwei Bühnen geben, eine Open Air, eine überdacht. Bis zu 5000 Gäste können Freitag und Samstag kommen. Von Berlin aus gibt es einen Shuttle-Service. Extra für das Festival haben sich auch Bands wieder vereint, wie Chicorée. Die Künstler hat Mario Geiermann organisiert. Christian Jure stellt als Veranstalter den Rest.
Wir haben auch Förderung beantragt. Da war allerdings das Problem, dass die Regierung ja gerade in der neuen Bildungsphase war und sämtliche Fördermittel irgendwie nicht verfügbar. Ja, und dann war es auch vielleicht auch eine relativ kurzfristige Sache noch dazu. Wir haben jetzt nicht irgendwie 3 Jahre Vorlauf gehabt. Wir haben irgendwie ein halbes Jahr Vorlauf gehabt und haben gesagt, wir machen das. So, und wenn es sein muss, auf eigenes Risiko.
Auch am Start Rockhaus und Sternkombo Meißen. Also eine geballte Ladung Ostrock, 35 Jahre nach dem Ende der DDR. Noch einmal Initiator Mario Geiermann.
Da geht es nicht darum, früher war alles besser, aber früher war es auch schön. Und wir haben tolle Sachen erlebt.
Und im alten Hangar gibt es dann die Aftershow-Party für die Bands und die Fans gemeinsam.
Verpassen Sie auch unsere nächste Folge nicht. Einfach den Podcast abonnieren und weiterempfehlen. Und für noch mehr Berliner Hintergrundwissen, aber Historisches, hier ein Podcast-Tipp. In Der Zerfall Babylons nimmt sie Bestseller-Autor Volker Kutscher mit ins Berlin der Jahre 1929 bis 38. Eine Zeit, in der das Verbrechen zum Gesetz wurde. Der Zerfall Babylons. Zu hören in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.